Interview in unserer Reihe von CIO Kurator Talk mit Dr. Andreas Rebetzky, CIO der STO AG. Die STO AG werden alle jene kennen, die sich, sag mal, im Bauumfeld bewegen, Architekten, Fachhandwerker, Wohnungswirtschaft und Bauherren. Darüber hinaus ist er auch Vorstand von VOICE, dem Bundesverband der IT-Anwender. Ja, Herr Dr. Rebetzky, wir beleuchten ja so ein bisschen die Trends der CIO-Szene. Welche Rolle sie im Unternehmen spielen? Sind sie Enabler der Digitalisierung? Wie sieht die Zukunft der CIOs aus? Aber wir diskutieren natürlich dann auch branchenspezifische Themen. Was muss ein CIO heute leisten, um beispielsweise die Digitalisierung seiner Organisation voranzubringen? Und da sind wir vielleicht dann auch direkt beim ersten Thema. Sie haben in einem Interview gesagt, die IT hat ja eine bestimmte Rolle in der Digitalisierung, aber Sie sagten, die Fachbereiche müssen auch in digitalen Dimensionen denken. Wie ist denn das Zusammenspiel zwischen der IT und den Fachbereichen in puncto digitaler Transformation?
Also wie Sie es erwähnt haben, ist die IT alleine natürlich in einem Unternehmen nicht in der Lage, Digitalisierung für das Unternehmen umzusetzen. Das scheitert dann schlicht und an dem, dass die Fachbereiche, wenn sie nicht mitziehen, da auch keine innere Motivation haben. Insofern, die meisten Unternehmen ticken aber auch heute noch so, dass die IT letztlich als, sag ich mal, als Dienstleister für PCs, Server und SAP und Drucker gesehen wird. Und die Digitalisierung ist jetzt aber etwas, was in allen Köpfen ja drin ist, also im Management sowieso. Und dort kommt jetzt plötzlich die Thematik: Nun, Digitalisierung geht ja gar nicht ohne Fachbereiche. Also die Erkenntnis, die ist da. So, jetzt, was passiert ist aber Folgendes. Die Unternehmen, die Geschäftsleitungen, die Vorstände von Unternehmen haben jetzt die Idee, ja, wir müssen Digitalisierung auf unsere Agenda setzen. Tun die auch. Und reden dann mit dem CIO und der sagt, naja, das ist zwar schön und recht, aber ein Stecker, der braucht auch eine Buchse. Und wenn wir da nicht einen vernünftigen eine Gesprächsebene finden zwischen den Fachbereichen und der IT, dann redet die IT zwar über Digitalisierung, das kann die recht gut, da sind die schon immer ganz, ganz tief drin gewesen, aber auf der anderen Seite versteht man es nicht. Insofern haben wir bei STO seit einigen Jahren Initiativen laufen, wo wir sagen, wir wollen auf Augenhöhe mit den Fachbereichen reden. Und dazu muss man das Skill-Level, das digitale Skill-Level der Fachbereiche anheben. Ja, das ist nicht despektierlich gedacht, das ist ganz klar. In der IT müssen wir noch tiefer rein in die ganze Prozessthematik, aber auf der Fachbereichsebene müssen die Leute verstehen, was die IT für ihren Prozess auch leisten kann. Erstens. Zweitens, Digitalisierung ist nicht ein Thema eines Fachbereichs. Es ist gerade das Wesen der Digitalisierung, dass es darum geht, die Grenzen und die Gaps zwischen den Fachbereichen digital zu überbrücken. Ja, einfaches Beispiel ist Produktion, Logistik, Vertrieb. Ja, die klassische Wertschöpfungskette. Wenn die Produktion denkt, der Abnehmer ist die Logistik und die Logistik denkt, der Abnehmer ist der Vertrieb und der Vertrieb liefert es dann an den Kunden, dann ist es zu kurz gesprochen. Digitalisierung heißt nämlich Transparenz über diese Wertschöpfungskette hinweg. Und das kriegen sie nur hin, wenn jeder Bereich, jeder Fachbereich sein Fachbereichs-Silo-Denken aufgibt.
Nun besprechen Sie das an, das Auseinanderdriften der Aktivitäten, auf der einen Seite die IT, auf der anderen Seite die Fachbereiche. Umgekehrt gibt es ja auch, sagen wir mal, den Vorwurf, dass die IT teilweise die Digitalisierungswünsche der Fachbereiche ausbremst. Also wir reden zum Beispiel von einer Schatten-IT oder Bring-Your-Own-Device-Geschichten oder Dinge, die zum Beispiel im Marketing sehr weit getrieben werden bei Content-Strategien, dass die nicht so einfach übertragbar sind auf die Organisation, weil dann vielleicht der CIO oder die IT da noch in einer anderen Richtung unterwegs sind. Also da gibt es natürlich auch da gibt es Friktionen auf beiden Seiten.
Ja, das ist sicher so, weil die IT, die hat natürlich auch nicht nur glänzende Digitalisierungsexperten an Bord. Da gibt's ja dann auch schon den IT-Verwalter in jeder IT-Organisation, der dann auch sagt, ja Leute, wir können da jetzt nicht einen Freestyle machen und die Schatten-IT programmiert dann irgendwas. Und wir haben im Hintergrund nur zu tun, das Ganze wieder abzusichern und mit IT-Sicherheit dann zu versehen. Sie sagen natürlich auch mit Recht, dass eine Schatten-IT durchaus gefährlich sein kann. Mhm. Ja, eine Schatten-IT kann aber auch natürlich gewinnbringend und positiv sein. Ich will ein Beispiel nennen. Wir haben auch bis vor 3-4 Jahren eine Software im Fachbereich entwickeln lassen. Da ging es um eine Tönlösung. Und wir haben dann entschlossen, diese ins Rechenzentrum zu ziehen. Warum? Weil wir hier den erhöhten und erweiterten Anforderungen besser gerecht werden können. Also wenn wir eine Software haben, wo unsere Kunden darauf zugreifen, dann erhöht das schlagartig die Komplexität, Privacy, Datensicherheit, aber auch Sicherung der Kundendaten. Wir haben mit den Bundesdatenschutzgesetzen und auch dem europäischen Recht jetzt da einfach ziemliche Würden auferlegt bekommen und die müssen wir erfüllen. Ja, das kann man nicht hemdsärmlich hingehen und sagen, na gut, machen wir halt mal. Das ist heute nicht mehr drin. Insofern, und da hilft, glaube ich, nur der Dialog zu sagen, kommt, wir haben doch das gemeinsame Ziel, hier ein bestimmtes Prozessthema zu verbessern, ein bestimmtes Digitalisierungsthema voranzutreiben, aber es geht nun mal nur gemeinsam.
Mhm. In gleicher Weise, wie ich sag mal, interne Abstimmungsmöglichkeiten oder Abstimmungsanforderungen gibt, haben Sie natürlich diese Sache auch extern. Also wenn Sie zusammenarbeiten mit den Architekten, mit den Fachhandwerkern, mit der Wohnungswirtschaft, mit den Bauherren, da gibt es ja auch unterschiedliche Anforderungen. Und ich weiß, sag mal, vom CeBIT-Schwerpunkt, wo ich auch als Moderator im Einsatz war, Handwerk Digital, dass sag mal unter den Architekten teilweise auch sehr, sehr viele dabei sind, die wirklich digitale Avantgarde sind, ne? Also mit 3D-Modellen etc. Da muss ja dann auch ein Anpassungsprozess stattfinden, dass sie, sag mal, eine Sprache sprechen.
Ja, jetzt muss man einfach sehen, je weiter Sie jetzt zu den Anwendern kommen, also nehmen Sie die Architekten, die Planungsbüros, die bei uns mitarbeiten, die Handwerker, desto mehr wird es natürlich rein zu einem Business-Thema. Ja, und wenn der Architekt sagt, ich möchte halt die Planung machen, da brauche ich Modelle, da brauche ich BIM-Modelle, dann sagt er, ja, stellt die doch mal bereit, so dass wir die einfach in unserem Autodesk, Revit oder wo auch immer nutzen können. Welche Implikationen da davor stecken, das interessiert ihn ja auch gar nicht. Muss ihn auch nicht interessieren. Und das ist aber wiederum ein Thema, das wir hier intern, wenn ich jetzt gerade das Thema BIM ansprechen darf, also Building Information Modeling, das jetzt ja auch von der Bundesregierung ab 2020 verbindend erklärt wurde, da muss es natürlich im Fachbereich die Experten geben, die das beherrschen. Ja, und erst dann, wenn diese Erkenntnis da ist, Fachbereich sagt, ja, unsere Kunden brauchen, das ist ein hochgradiges IT-Thema, da geht es um Datenbanken, um Logiken in Modellen drin und mit der IT zusammen Konzepte arbeiten, sodass wir ein erstes BIM-Modell einer Fassadenstruktur bearbeiten. Die laden wir dann hochstellen, unseren Kunden das bereit. Dann kommt Marketing dazu und sagt, Mensch, das können wir ja vermarkten. Ist ja ganz super, da sind wir ja innovativ. Und dann sehen Sie, dass sich das langsam nach vorne schaukelt. Mhm. Nur zu sagen, wir machen mal geschwind BIM-IT, mach mal, es ist halt nicht. Es geht nicht. Mhm.
Ich weiß es von Richter und Frenzel, die ja, sag mal, eher im Sanitärbereich unterwegs sind, dass die natürlich auch sehr, sehr stark dann auf Schulungen setzen, dass sie sich ja eigentlich auch so ein bisschen als Plattform kreieren, um das Fachhandwerk beispielsweise zu professionalisieren, auch gerade in der Digitalisierung. Ist so etwas auch auf der Agenda bei der STO AG?
Ja, natürlich. zum einen sind es Schulungen, auch wir gehen da eigentlich den aus meiner Sicht flexibleren Weg. Wir veranstalten Workshops gemeinsam zwischen IT und Fachbereich mit vielleicht externen Beratern zu bestimmten Spezialthemen, weil wir da in einem Workshop letztlich viel mehr Kommunikation hat als jetzt bei einer reinen Schulung. Eine Schulung, da kann ich mal schulen, was ist ein Chatbot beispielsweise, und dann kommt man da ins Verständnis. Wenn man umgekehrt einen Workshop macht und sagt, ja, stell dir mal vor, eine Maschine spricht mit deinem Kunden, was müsste die denn können? Dann hat man gleich eine ganz andere Diskussion. Und wir gehen eigentlich den zweiten Weg. Wir veranstalten da pro Jahr einige Workshops gemeinsam mit den verschiedenen Fachbereichen. Und das ist sehr, sehr fruchtbar, sowohl für den Fachbereich als auch für die IT. Ja, es ist ja immer ein befruchtendes Thema für beide. Ja, ich will da wirklich die Grenzen. Für mich ist wichtig, die Grenzen aufzuheben, die Brücken zu bauen. Und so sehe ich eigentlich auch die Rolle des CIOs in Zukunft. Der CIO der Zukunft ist ein Moderator. Das ist ein Brückenbauer. Das Expertenteam. Schauen Sie, ich meine, wir müssen heute nicht mehr Experte sein in einem Unix-Betriebssystem. Da geht der Trend hin und da bin ich auch dabei. Wir werden viele Leistungen aus der Steckdose, also aus der IT-Steckdose beziehen. Das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Also ein CIO, der muss die Betriebssicherheit gewährleisten. Aber das ist heute ein Vertragswerk. Der CIO muss die Betriebssicherheit im Sinne von IT-Datenschutzsicherheit, das muss er im Griff haben. Aber das ist die Technologie dahinter, die kann er auch gar nicht mehr beherrschen. Also wir müssen, und das ist vielleicht der beste Begriff, wir müssen die Brückenbauer der Zukunft sein.
Inwieweit ist aber diese Botschaft dann wirklich schon bei vielen IT-Führungskräften angekommen? Ich habe manchmal den Eindruck, dass immer noch die alten Rollen auch präsent sind, ne? Systembereitstellung, Kostenoptimierung, ne? Also der CEO oder der CFO, ne? Der zeigt da mit dem Finger immer auf den CIO, hey, mach hier was, dass wir mehr Effizienz ausschwitzen sozusagen, ja. Und das, was Sie sagen, was haben natürlich auch bedingt ist durch Cloud Computing und IT aus der Steckdose und dass bestimmte Services eben von extern kommen, dass man da natürlich sich ganz neu positionieren muss. Also wie ist denn, Sie haben ja so auch so ein bisschen die Branchensicht auch durch die Voice-Aktivitäten, wie ist denn zurzeit die Rolle der CIOs? Sind die Enabler, Moderator oder immer noch so Bereitsteller?
Mal ganz klar sehen, da gibt es von bis letztlich alles. Ich kenne ganz tolle Kollegen, die da ganz vorne dran mitspielen im ganzen Digitalisierungsthema, die ihre Rolle redefiniert haben, die ihre Rolle im Sinne von, ich bin zwar IT, aber letztlich sind alle Prozesse, die in dem Unternehmen laufen, irgendwo mit der IT verknüpft, und es ist ganz wichtig, dass wir die verstehen. Bis hin zu denen, die sagen, ja, ich bin IT und stelle meinem Fachbereich halt mal einen Service zur Verfügung. Punkt. Er soll halt sagen, was er will, der Fachbereich, und wir liefern dann. Ja. Da gibt's alles. Ich glaube, es ist aber eine ganz klare Tendenz, dorthin zu sehen, dass die CIOs, die Digitalisierung verstanden haben, letztlich in den Dialog treten mit ihren Vorständen und dort versuchen, dieses Thema Digitalisierung auf ein Level zu heben, wo es nicht mehr IT heißt, sondern wo es heißt Digitalisierung des Unternehmens, Transformation des Unternehmens. Und jetzt haben Sie noch das Thema Kosten angesprochen. Es ist ein interessantes Thema, weil die IT, da sagt man immer, ihr müsst billiger werden. Also die Kosten pro Arbeitsplatz müssen runter. Das ist ja auch richtig und es ist ja auch passiert. Also wenn man sich mal 20 Jahre zurückversetzt, was hat ein PC gekostet und ein bisschen Word und ein bisschen Applikation, das war viel teurer als heute. Heute kostet ein guter PC ein paar hundert Euro mit einer Wahnsinnsleistung. Also das ist heute gar nicht das Thema. Das Thema ist doch, dass die Softwarekosten steigen. Und das ist was ich bei vielen Unternehmen, auch bei Sto, feststelle, dass in den letzten 10 Jahren die Softwarekosten da meine ich damit Software-Lizenzen, sprich Abschreibungen, Wartungskosten und Betriebskosten, sich teilweise mehr als verdoppelt haben. So, und das ist, jetzt muss man einfach sehen, die Digitalisierung ist ja Software. Digitalisierung ohne Software gibt es nicht. Und das ist ein ganz kanonischer Prozess, dass wir mehr Software einsetzen. Es ist ja heute schon so, dass mehr Softwareentwickler in der klassischen Industrie arbeiten als in IT-Unternehmen. Ja, und woran liegt das? Weil die IT natürlich überall drin ist. So, und wenn man das jetzt sieht und das nochmal mit den Kosten sieht, dann muss die klare Strategie sein, das IT-Budget wird in Zukunft ich will es mal übertragen auf den Strommarkt, das wird der Preis der Kilowattstunde sein, die ich aus der Steckdose beziehe. Alles andere, also wenn ich dran denke, Prozessthemen wie ein Vertriebssystem, eine Kundenplattform, das sind alles Business-Themen und da wird das Budget auch ein Business sein. Ja, die IT wird es umsetzen und gemeinsam mit dem Business definieren das Budget. Und ausgeben tut es vielleicht auch die IT, aber der Owner ist der Fachbereich.
Ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, natürlich Softwareentwicklung, Lizenzkosten etc. etc. Es ist ja wohl klar, dass wenn man sich die unterschiedlichen Branchen anschaut, Ihr Unternehmen anschaut, im Vergleich jetzt beispielsweise mit einem Logistikunternehmen, dass ja die Anforderungen an die Software sehr, sehr unterschiedlich sind, dass man das einmal mit Standardsoftware dann gar nicht mehr umsetzen kann. Das ist aber, glaube ich, aber vielen kleineren und größeren mittelständischen Unternehmen nicht ganz so klar, die an dieser Stelle vielleicht etwas zu sehr auf Ware von der Stange vertrauen und dann vielleicht sogar im Wettbewerb verlieren, weil sie sich da auch gar nicht mehr unterscheiden. Also der Software kommt eine immer wichtigere Rolle zu. Oder sehe ich das
Das
falsch?
sehe ich genauso. Und ich mache immer den Vergleich. Wir hatten früher mal, vor 20, 30 Jahren, gab es noch Unternehmen, die haben ihr eigenes ERP-System gebaut. Ja, es gab viele, die haben auf AS/400 sich irgendwas zusammengebastelt. Und dann gab es so im Jahr 2000 eine ganz große, also um das Jahr 2000 herum, durch den Jahrtausendwechsel, eine große Aktion haben viele Unternehmen standardisiert, weil sie gesagt haben, ja, also Jahrtausendwende, Risiko, jetzt standardisieren wir SAP, was auch immer. Und dann haben alle gesagt, Mensch, bleibt doch im Standard. Ja, viele Unternehmen haben ja SAP oder Oracle oder andere ERP-Systeme im Einsatz. Aber bei SAP, da würde ich mal behaupten, es gibt keine zwei SAP-Systeme in der Welt, die irgendwo einem Standard entsprechen. Das macht doch jeder. Jeder hat da seine Anpassungen. Jetzt kann man die verteufeln. Ja, und sagen, um Gottes Willen, wir sind ja schon so weit weg vom Standard. Oder man sagt, naja, warum machen wir denn das? Und wir machen diese Anpassungen ja genau deshalb, weil wir sie wollen. Wir haben exakt das, was wir wollen, weil wir haben es ja gemacht. Und wir müssen nur steuern, was wir wollen. Was wir in einem SAP, ERP, Logistiksystem etc., dass wir natürlich das Backend-System kaufen wir von einem Hersteller. Aber selbstverständlich passen wir das an. Und wenn ich auf SAP zu sprechen komme, das ist ein Lego-Bausatz. Ja, und ich baue mir da meine Türme noch dran. Und das halte ich jetzt für wichtig. Ihre Aussage ist die, und das unterstütze ich, dass große Firmen das schon lange machen. Also wenn ich an Siemens denke, die haben ihr eigenes SAP gebaut. Also mit SAP. Kleine Firmen, kleine Handwerkerbetriebe, die kaufen sich eine kleine Software von der Stange, machen da auch keine großen Anpassungen. Deutschland ist jetzt aber getrieben vom Mittelstand. Und der Mittelstand, da sehe ich eine Transformation, die hat schon weitgehend begonnen. Die meisten Mittelständler entwickeln mehr und mehr Software. Ob das jetzt selbst ist oder über Softwareentwicklungspartner oder gar über Offshore-Partner, die Tendenz ist für mich ganz eindeutig. Wir werden uns nur durch einmal digitale Methoden in Software differenzieren vom Wettbewerb. Ja, und das ist eine Kernaussage ist die, wer das nicht lernt, der wird Wettbewerbsvorteile verlieren.
Ist das vielleicht auch ein wichtiger Hebel, um sich, sag mal, von Silicon Valley Konzernen abzugrenzen oder nicht in den Sog von Monopolisten in Kalifornien zu geraten, dass man natürlich auch die Anwendungen, die wir im industriellen Umfeld haben, bei den Hidden Champions von der Robotik bis zum Maschinenbau, dass das ein ganz wichtiger Hebel ist, um sich von dieser Consumer-Welt des Silicon Valleys abzugrenzen. Das hat ja, sag mal, haben ja verschiedenste Protagonisten dargestellt. Beispielsweise Professor Hermann Simon, der Hidden Champion Prophet, der sagte, Silicon Valley kann nicht Tiefe. Die Industrie in Deutschland oder der industrielle Mittelstand kann Tiefe. Und genau an der Stelle muss dann auch an der Software gedreht werden.
Also ich bin ja froh, in Deutschland haben die Unternehmen entschieden, dass Deutschland nach wie vor ein Produktionsland bleibt. Es gibt andere Länder in Europa wie England unter Maggie Thatcher, die entschieden haben, wir machen keine Fertigung mehr, wir lassen fertigen im Commonwealth. So, und das hat eine Konsequenz. Wir in Deutschland, wir haben eine ganz gute Kompetenz, wie man was macht, von der Entwicklung bis zur Produktion zum Vertrieb. Und das geht in der Tat in die Tiefe. Was wir nicht haben, und das haben uns die Amerikaner voraus, die Amerikaner im Silicon Valley, die Startups, aber auch die großen Unternehmen, die schaffen es, schnell auszuprobieren und auch mal auf die Nase zu fallen, ohne dass jemand gleich sich die Nase rümpft. Da tun wir uns in Deutschland schon noch schwer mit diesem sogenannten Fast Fail. Und deshalb will ich das eigentlich eher auf die Kultur ummünzen und sagen, Mensch, da sind uns doch die Amerikaner voraus. Und an der Stelle, lasst uns doch das ab und zu ein bisschen abgucken. Ja, lasst uns ein Innovation Lab machen, wo das erlaubt ist. Wir tun uns da wahnsinnig schwer.
Ja.
Aber ich glaube, das haben auch hier schon einige, viele Firmen erkannt, auch aus dem Mittelstand, dass wir den Weg gehen müssen. Ganz bewusst nicht dieses, ich sag mal, in USA dieses Consumer-Verhalten, ja, nur das, was irgendwo wenn ich da an Facebook und WhatsApp und solche Applikationen denke, das sind ja tatsächliche Datenkraken, die ihre Daten dann vermarkten und verkaufen. Das können wir mit unserem europäischen, moralischen, ethischen Gesichtspunkten nicht vereinbaren. Ja, und ich denke, da sollten wir uns ruhig auch differenzieren, ja, aufs Gute halt abgucken.
Ja, vor allen Dingen, weil natürlich auch Facebook und Co. Dann wirklich nur in die Masse gehen und eigentlich eher den Endkundenmarkt ansprechen und mit ihren Anwendungen natürlich da auch sich tummeln und auch ja groß geworden sind und natürlich so ein KUKA oder ein anderes Unternehmen natürlich daran in einer ganz anderen Weise agieren muss. Sie haben auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen in einem Interview im vergangenen Jahr zu Ihrer Verbandstagung. Ein Punkt der Digitalisierung ist natürlich auch die Big Data Analytics. Also alle reden jetzt vom neuen Gold, was in den Daten steckt oder mit Daten Werte schaffen etc. Sie haben einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Die CPU-Begrenzung, ja, also dass wir immer mehr Datenvolumina bewältigen müssen, dass wir uns überlegen müssen, mehr Intelligenz in die Algorithmen zu stecken. Was meinen Sie damit?
Ja, also erstmal, ich habe gesagt, ich glaube, dass wir die Rechenleistung wie Strom aus der Steckdose beziehen können zu vernünftigen Preisen. Woran liegt das? Das liegt schon an Moore's Law. Moore's Law ist ja seit den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eine gültige Größe, nachdem sich die Rechenleistung pro Einheit alle 18 Monate etwa verdoppelt. Und das hat auch Intel und AMD und die großen Hersteller versprochen, bis zum Jahr 2020 halten sie das in jedem Fall noch. Was das aber ist, das ist exponentielles Wachstum und deshalb wird CPU-Leistung preiswert. Jetzt können wir mit unseren tradierten Methoden des Reportings von Daten, wie wir es im SAP Warehouse zum Beispiel machen, da kann man schöne Tabellen und Grafiken machen. Es hat aber alles nichts mehr mit Big Data zu tun. Dass die Datenmenge immer größer wird und immer unstrukturiertere Daten auch Einzug finden in das Ganze, das ist Das ist Fakt. Es ist aber auch Fakt, dass wir letztlich genügend CPU-Leistung zur Verfügung haben. Was allerdings auch Fakt ist, dass unsere analytische Fähigkeit, diese großen Datenmengen zu verarbeiten, ich sag mal, noch nicht überall gut ausgeprägt ist. Was ich damit sagen will, ist, dass die Methodik, wie wir in Zukunft Datenanalyse durchführen, sich natürlich gravierend von dem tradierten Modell, ich suche meine Top 10 Kunden, die am besten performen und völlig abweicht. Heute geht es doch darum, um auch Vorhersagen aus meinen Daten und aus den aktuellen Kundendaten zu generieren und sagen, ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser Maler bei uns jetzt irgendwann in Zukunft meinetwegen auch Fassaden bei uns kaufen will, weil das ist aus meinen statistischen Daten, wir haben so eine Menge analysiert und da sehen wir das ganz deutlich. Sodass wir, wenn man Big Data Analytik macht, nicht nur eben diese Finanzkennzahlen verwenden, sondern letztlich auch Alter. Also wir machen Personas und mit den Personas können wir dann Eigenschaften identifizieren, die wieder unseren Vertrieb steuern. Und unser Vertrieb kann dann unsere Kunden viel genauer sage ich mal, zielgerichteter ansprechen, als nur ich habe eine Neuigkeit. Ja? Ich habe in die Zukunft wird sein, ich habe eine individuelle Neuheit. Eine individualisierte Neuheit. Die ist nur für den einen Kunden. Für den ist die richtig, für die anderen nicht.
Herausforderung ist ja auch, dass man ja nicht mehr die Nadel im Heuhaufen sucht, sondern den gesamten Heuhaufen dann halt nimmt, ne? Also eine ganz andere Logik, die man da reinsteckt, um sag mal, Muster zu erkennen. Inwieweit muss denn jetzt dann an den Algorithmen noch stärker gearbeitet werden?
Die standardklassischen Algorithmen sind natürlich, sag ich mal, mit den Standardprogrammierwerkzeugen erstellt worden. Ja, ich sag mal, da werden Maxima gesucht, da werden Zeitreihen gebildet. Da bleibt die Interpretation letztlich beim Menschen. Klassisches Reporting. Zukünftig wird ein System oder kann das heute schon Anomalien erkennen. Und diese Programmierlogik, die da dahinter steckt, die wird in einer abstrakten Sprache, da gibt es mehrere Ansätze von Python als Beispiel zu sprechen, die dann, also ein normaler Programmierer, und ich habe in den 70er Jahren Fortran 77 gelernt, das ist kein Vergleich mehr. Man kann diesen Code, den sieht man nicht mehr so wie früher prozedural, sondern man programmiert heute mit einer Metalogik. So, das ist ein Punkt. Zweitens glaube ich, dass die Systeme dann aus diesen Daten auch lernen. Wir werden in den nächsten Jahren selbstlernende Analytics-Systeme finden. Ja, die sagen, naja, es gibt hier eine große Datenwolke, aber nur an dieser Stelle gibt es irgendwo eine Dynamik, eine Volatilität. Dann geht das System da rein und guckt, warum das volatil ist. Und die Systeme lernen dann selbst dazu, das zu analysieren. Wir werden auch Software haben, die Software schreibt. Ja, wir werden Software haben, die Analytics-Software schreibt. Und die uns dann wieder aufmerksam machen, du, da passiert gerade was in deinem Produktsegment, in dem Markt, wo wir von alleine natürlich auch drauf kommen könnten, wenn wir uns alles angucken, aber das macht die Maschine. Also wir werden, ich will mal sagen, das klassische Controlling, was die Zahlen angeht, das wird ersetzt durch ein analytisches Controlling. Und da wird es spannend. Das sind auch andere Berufsprofile für die Mitarbeiter.
Wir haben ja gerade so eine Debatte angestoßen gestern, dass ich sag mal auch die Software-Anwendungen so entwickeln sollten, dass die Wissensarbeiter, ich sage das jetzt mal so, von Routinen befreit werden. Das ist die eine Sache, dass man sag mal auch in der Softwareentwicklung sich nicht mehr dieser fordistischen Logik unterwirft, also so nach den massenindustriellen Verfahren, sondern dass man da dann andere Wege geht. Also beispielsweise eine Anpassung eines Systems an mein Rechercheverhalten. Ja, weil ich habe natürlich ein völlig anderes eine Recherchemethodik, die gar nicht geeignet ist, in irgendwelchen Dateien abgebildet zu werden, sondern weil es bei mir vielleicht etwas chaotischer zugeht, dass sich das System dann entsprechend anpasst und mir dann Suchpfade anbietet, wo ich dann halt schneller an die Informationen komme, um sie nicht irgendwo ablegen zu müssen, sage ich das jetzt mal vereinfacht. Ist das, sag mal, so ein Thema, was auch so in die Richtung geht, dass, sag mal, diese selbstlernenden Systeme sich dann auch dem individuellen Verhalten anpassen?
Ich meine, das, was wir heute ja schon in manchen Shop-Lösungen haben, dass sich der Shop durchaus positiv an das eigene Kaufverhalten anpasst. Da haben wir das ja schon.
Sogar im Kontext, ne, des Konsumenten.
Und das muss das klare Ziel sein, dass wir im Unternehmen eine Software bereitstellen. Ich sagen wir, bei Sto haben wir ungefähr knapp 1000 Business Warehouse Anwender, die aber 1000 verschiedene Profile haben. Und wir stellen natürlich ein BW bereit mit wunderbarer Analytik, aber die ist für alle erstmal gleich. Mhm. Und der Benutzer muss sich dann durchklicken und seine Bildchen finden. Da bin ich sicher, dass wir das in Zukunft nicht mehr so haben. Wir werden in Zukunft das, was Sie gesagt haben, das wird eintreten. Das System weiß, was ich wissen will. Das muss man immer sagen, wer ist dann kreativer? Ist also eine Maschine kreativer als der Mensch? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass die Maschine, was das Wissen von Daten angeht, den Menschen in Zukunft oder den meisten Menschen zumindest überlegen sein wird. Die Maschine weiß mehr als jeder Mensch. Die Frage ist, was machen wir mit Big Data? Denn eins wird die Maschine jetzt noch nicht können. Sie wird noch nicht die Schlussfolgerungen daraus ziehen können. Ja, sie wird vielleicht, und das kann sie auch schon, sie wird Möglichkeiten aufzeigen. Da gibt es ja das schöne Beispiel mit dem IBM Watson und der Krebstherapie, wo die Maschine vorschlägt, naja, das wären jetzt eigentlich die 5 besten Behandlungsmethoden. Die Entscheidung, welche, bleibt beim Arzt. Und so stelle ich mir das auch hier vor, dass wenn wir bestimmte analytische Ergebnisse haben aus so einem Big Data Thema, dass die Maschine auch schon sagt, naja, da gibt es die 5 Handlungsalternativen.
Ja.
Ich kann nicht urteilen, ja, das hängt dann mit Unternehmensstrategien zusammen, mit was auch immer. Ich bin aber sicher, die Maschine wird uns mehr vorschlagen als heute.
Na, ich glaube, es kommt dann vielleicht auch beim anwendenden Arzt dann schneller zu einem Heurika-Erlebnis, dass er, sag mal, bei der Diagnostik dann schneller auf eine Erkenntnis kommt, die er, sag mal, vielleicht mit seiner Routine, seiner Alltagsroutine dann irgendwie übersehen würde. Das ist, sag mal, bei der Rheumadiagnostik so. Rheumaerkrankungen werden einfach zu spät diagnostiziert, weil man die Symptome falsch wertet. Und da könnte ich mir vorstellen, dass solche Systeme so eine Eselsbrücke sind und sagt, okay, nee, das kann auch natürlich eine ganz andere Ursache sein. Da hat vielleicht Watson recht, ne? Und verfolgt den Pfad und es führt zum Erfolg. Also so kann ich mir das mal als medizinischer Laie das dann vorstellen, ja.
Wissen Sie, ich meine, man muss ja sehen, wodurch entsteht Big Data. Und Big Data entsteht ja erstmal nicht durch unsere ERP-Systeme. Also die ERP-Systeme produzieren auch viel Daten, auch viel Datenmüll, aber das ist nicht Big Data. Ich will es mal überspitzt formulieren, der Mensch ist eigentlich ein unglaublich tolles Big Data-System und die Medizin entdeckt im Moment durch unglaublich flexible und schnelle Analytik des Menschen, wie man predictive, das was Sie sagen, vorher sagen kann, pass auf, du könntest in einem Jahr ein Thema kriegen mit was auch immer, Cardio. Mhm. Das geht nur dann, wenn ich den Menschen kenne. Und da habe ich tatsächlich Big Data, weil die Dimensionalität der Daten im Menschen, die ist halt doch etwas komplexer als in jedem ERP-System.
Ja. Vielleicht auch zum Schluss einen Bereich abklopfen. Wir haben jetzt gerade uns unterhalten über die digitale Organisation im Unternehmen, die Notwendigkeit der Abstimmung zwischen den Fachbereichen und der IT. Aber Sie sind ja auch Vorstand im Branchenverband Voice. wo sie ja, sag mal, die Anwenderseite vertreten. Und wir befinden uns kurz vor dem Beginn der Koalitionsverhandlungen zur Bildung der neuen Bundesregierung. Gehen wir mal davon aus, dass es diese Jamaika-Koalition sein wird. Da wird die Angela Merkel, glaube ich, schon für sorgen. Was wären denn die Wünsche von Voice an die neue Bundesregierung?
Also erstens, ich bin Mitglied im Präsidium.
Okay, im Präsidium, genau.
So heißt das korrekterweise. Ja, natürlich verstehen wir uns auch hier ein bisschen als Sprachrohr oder Anwender an die Politik, was auch wichtig ist. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Alle beklagen, dass es in Deutschland, dass wir in der Digitalisierung hinterherhinken. Also, und woran machen wir das fest? Wir machen es oft daran fest, wie viele Haushalte haben einen Anschluss größer 50 Megabit pro Sekunde. Das ist zwar schön, man braucht auch diese Infrastruktur und das ist ein Rieseninvest. Da muss die Politik die versuchen, die Möglichkeiten der Genehmigungsverfahren möglichst zu beschleunigen. Das ist sicherlich mal so ein Punkt. Abbau von Bürokratie würde das bedeuten, wo die Politik was wirken kann. Zweitens, und das denke ich, ist ganz wichtig, dass wir trotz aller Digitalisierung das Recht auf Persönlichkeit und den Datenschutz von unserer Privatsphäre, dass wir den auch gesetzlich aufrechterhalten. Da kann ich nur hoffen und wünschen, dass auch hier diese Dimension stark betont bleibt. Drittens, wenn ich an den Industriestandort Deutschland denke, dann müssen wir doch schauen, das hat man vorhin mal ganz kurz erwähnt, dass wir ein bisschen so diese Aufbruchzeit Digitalisierung in die Unternehmen tragen. Da sehe ich die Großunternehmen, die machen es, ja, die digitalisieren. Wenn ich da Mercedes oder Daimler anschaue, dass ein Zetsche gibt da ordentlich Gas. Der Mittelstand, der ist im Aufbruch. Ja, da haben wir einen schönen Fall in Deutschland, dass der Mittelstand erkannt hat und dass man da schon eine Größe hat, wo man digitalisiert. Wo Deutschland ein Problem hat, sind die kleineren Unternehmen, kleineren, mittleren Unternehmen, die vielleicht 2 IT-Mitarbeiter haben oder 5.
Wenn überhaupt.
Und, wenn überhaupt. Und für die ist Digitalisierung wichtig, aber weit weg. Und da bietet die Bundesregierung ja auch an, solche Digitalisierungslabors. Ich glaube, das muss die Bundesregierung weiterhin fördern, damit unser Mittelstand hier in dem Rennen gerät. Und da kann man auch wieder Wettbewerbsvorteile haben. Mhm. Also ich kenne amerikanische kleine Firmen, die sind null digital. Ja, ich kenne in den USA, gibt es viele große Firmen, die sind schon unglaublich digital. Ich glaube, da haben wir eine große Chance, weil bei uns der Mittelstand so stark ist. Also da ist auch natürlich unser Wunsch, dass wir nicht nur immer auf die großen Big-Themen schauen, wie ich brauche Glasfaser überall, das ist schön und nett, ich brauche natürlich die Autobahn, sondern dass wir auch versuchen, den Mittelstand, von dem wir erleben, alle, ja, Mittelstand ist auch ein Arbeitsplatzmotor, dass wir den auch gezielt fördern im Sinne von Austausch. Und da ist Voice natürlich auch eine tolle Plattform, wenn ich dran denke, wie intensiv unser Austausch mit anderen Firmen, mit anderen Unternehmen ist, regional oder branchenübergreifend oder branchenspezifisch, ganz gleich. Das ist ein unglaublicher Wert, den wir haben, der jetzt auch bei der Bundesregierung im Bundeswirtschaftsministerium angekommen ist. Wir brauchen diese Stimme, Voice, auch weil Deutschland stark ist, ja, und stark bleiben sollte. Wir sind im Moment in einer sehr guten wirtschaftlichen Lage. Ja, es gab ja wieder Korrekturen nach oben. Nur eins muss man sich vor Augen halten, Erfolg könnte auch etwas hinderlich sein für die Innovationsfähigkeit. Also das sind so Themen, das habe ich neulich auch im Handwerkerforum Bodenseekreis diskutiert. Da muss man aufpassen, der Erfolg, der macht da, ich sag mal, träge und sagt, das geht doch gut. Was soll ich denn jetzt digitalisieren? Meine Auftragsbücher sind voll bis die nächsten 5 Monate. Was brauche ich denn das? Ja? Und ich glaube, da müssen wir aufpassen.
Ganz zum Schluss nochmal die Frage, vielleicht auch ein bisschen mit eigenem Interesse belegt, in Bezug auf CIO Kurator. Das ist ein relativ frisches Projekt, wo wir so mal alles Wichtige aufgreifen wollen, was für die IT-Szene interessant ist, natürlich auch meinungsstark Debatten anzustoßen. Was wären da mal Ihre Empfehlungen thematisch oder Wünsche in Richtung des CIO-Kuratoriums, so nennen wir die Redaktion, was wir umsetzen sollten?
Also ich finde es immer toll, wenn Unternehmen sprechen, wenn Unternehmen ausdrücken, was sie machen. Ich würde mir wünschen, wenn das Unternehmen sich auch über das auslassen, was nicht gut lief. Also im Sinne von jeder erzählt natürlich gerne über seine Erfolge. Also liegt uns alle natürlich nahe, Erfolg zu haben. Und ich glaube, wir können aus Fehlern viel, viel mehr noch lernen als aus dem, was alles gut ging. Und das würde ich mir natürlich vom Kuratorium, vom CIO-Kurator-Gremium auch erwarten und wünschen, dass man da sagt, Mensch, wo seid ihr denn mal auf die Nase gefallen? Nicht despektierlich, sondern ihr habt da was und da habt ihr richtig viel dabei gelernt
Ja.
und wollt diese Erfahrung nicht teilen. Also das fände ich toll. Ja.
Meine, es gibt ja
Und
schon so eine Veranstaltungsserie, nennt sich Fuck Up Night, also da, wo vor allem Gründer dann auftreten und über ihr Scheitern sprechen. Und das
ja.
ist, wird nie irgendwie hämisch kommentiert. Da gehen ganz viele Leute hin, um sich das anzuschauen. Und da wird eigentlich auch sehr, sehr sachlich dann diskutiert, weil das Scheitern ja wirklich oder Versuch und Irrtum, haben wir ja vorhin auch darüber gesprochen, dass diese Kultur vielleicht etwas fehlt in Deutschland. Dazu gehört auch zum Unternehmertum, ne?
Ich meine, die Startups, die machen das schon. Aber ich meine damit jetzt halt auch mal, dass ein Mittelständler sagt, also an der Stelle, da haben wir was versucht, aber es ist mächtig nach hinten losgegangen. Können wir da eine Diskussion treffen? Also das fehlt im Mittelstand, weil da ist natürlich auch klar, da ist eine Kultur da, no error, also Fehler möglichst vermeiden. Wir müssen da einfach schauen, dass wir das ein bisschen flexibler gestalten, ein bisschen offener gestalten und sagen, Leute, Fehler macht jeder. Über Fehler reden ist nicht schlecht. Ja, das ist was Positives. Über einen Fehler zu reden ist was Positives.
Ja, vor allen Dingen dann auch, wenn man im digitalen Umfeld dann auch aktiv ist, dann gehört das auch dazu. Das hat auch der Chefredakteur von Zeit Online mal gesagt, ja. Also, das ist auch
Ja.
so ein ganz normaler Prozess, weil man gar nicht so weit in die Zukunft schauen kann, ob das, was man jetzt an digitalen Diensten oder einer Veredelung dann konzipiert, auch wirklich dann funktioniert. Und da sagt er, das Ganze, was er jetzt zurzeit im Online-Umfeld erlebt hat, das ist nur eigentlich ein Ding, wo man viel scheitert und daraus dann sofort die Lehren zieht. Ja, Herr Dr. Rebetzky, war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank für das Interview.
Ja, bitteschön.